Tag zum ISB Podcast mit Sibi und
Busch.
Und heute sind wir noch nicht in Skype, ja. Heute beschäftigen wir uns nämlich noch mit Jaya.
Jaya,
okay, Jaya. In unserem Log-Podcast. Und genau, das ist ja jetzt quasi direkt der Anschluss-Arc zu Alabaster.
Genau.
Was passiert denn da genau, Busch? Dafür bist du jetzt zuständig.
Ach, also, wir wissen jetzt, dass Nico Robin sich der Crew anschließt, nachdem Ruffy ihr das Leben gerettet hat. Und just darauf sehen die, dass ein Schiff vom Himmel stürzt. Und dieses Schiff untersuchen sie dann. Boah, ich kann mich gerade richtig gut an die Story erinnern. Auf jeden Fall, ja, das Schiff stürzt vom Himmel. Und sie untersuchen das Schiff dann, das halt im Meeresgrund liegt, mit irgendwelchen Taucheranzügen. Ja, Ruffy, Zoro und Sanji gehen da runter. Und das ist eigentlich der Goda des Arcs. Dann sehen wir halt, dass Sanji irgendwie ein altes Bild betrachtet von so einer Frau, die anscheinend irgendwann vor Ewigkeiten gestorben ist. Und dieses Bild stimmt Sanji sehr nachdenklich. Also man kann sich schon einige Theorien zusammenspinnen, wieso Sanji so nachdenklich guckt. Weil normalerweise ist Sanji so eher cool, lässig, der lässt nichts an sich ran so. Und bei diesem Bild wirkt er voll nachdenklich. Also
wohl bei Frauen, also dann hätte er, also ist die schön, weil dann hätte er anders reagiert quasi.
Ja, denke wahrscheinlich an seine Mutter, Spoiler.
Ja, genau, dachte ich mir auch, ja genau, also das implizierst du ja quasi gerade.
Genau.
Dabei. Was ich noch kurz erwähnen wollte, als Nico Robin halt eben mit reinkommt in die Crew, ist, dass es halt wieder super göttlich ist, wie alle reagieren, weil Nico Robin so quasi in ihrer trotzigen Art einfach so, ja, du hast mich gerettet, hast mich halt eben an der Backe. Und alle finden das halt hart scheiße, wissen ganz genau, okay, die hat vorher für
Sir Crocodile
gearbeitet. Und ja, Ruffy ist es aber auch scheißegal. Ist einfach so, ja, du willst mit, ich mag dich, komm einfach mit, ne? Das ist halt wieder diese Menschenkenntnis, die quasi Ruffy halt eben an den Tag legt. Diese mega gute. Ja, wollte ich nochmal kurz anmerken, dass ich das eine goldige Szene wieder fand.
Ja, wie sie auch die anderen Leute besticht, dass sie auf die Crew.
Ja, genau.
Das ist einfach so simple Methode, mit denen sie andere Leute bestechen kann. Die wirken dann halt auch noch. Außer Zoro. Zoro kann nicht bestochen werden, aber der Rest wird schon bestochen. Das ist schon
lustig. Zoro und Nico Robin? Egal.
Ja, auf jeden Fall untersuchen sie halt dieses Boot und dann tauchen plötzlich irgendwie Affen auf. Die heißt nämlich Masira und Masira und noch irgendwer. Es sind auf jeden Fall zwei Affen und die sind halt auch so Schatztaucher quasi und mit denen streiten sie sich kurz und ja. Aber sie werden die wieder los. Das sind halt nur so kleine Nebengeschichten, die nicht wirklich große Relevanz haben.
Ja.
Masira und Bagheera, glaube ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen sie dann an die Insel Jaya und auf dieser Insel treffen sie auf Maron Noland. Und dieser Maron Noland, oder sie sehen erstmal das Haus und danach treffen sie Maron Noland und dieser Maron Noland ist quasi eine interessante Persönlichkeit, der auch befreundet ist mit diesen beiden Affenmenschen, Masira und Bagheera, glaube ich, so hießen die. Und diese zwei Schatztaucher und er ist auch ein Taucher und der sucht halt auch nach solchen Schätzen immer und der hat irgendwie voll die Lungenprobleme dadurch und der kann eigentlich nicht mehr so richtig tauchen und die beiden, ich glaube, er hat sich irgendwie wie ein Vater um sie gekümmert oder so oder ähnlich, die sind auf jeden Fall dicke befreundet und ja. Und er erzählt ihnen halt die Geschichte, dass über seinen Vorfahren und ja. Und sie erzählen, glaube ich, genau, dass das Schiff vom Himmel gefallen ist und dann erzählt ihnen ein bisschen so, was hier abgeht, weil es gibt ein bestimmtes geografisches Wunder in dieser Gegend, nämlich den Knockup Stream, genau. Und dieser bläst halt nach oben und das ist wahrscheinlich der Weg zu einer Sky Island, also einer Himmelsinsel. Und er erklärt ihnen quasi ein bisschen so die geografische Lage dort. Und kleiner Goda-Moment. Dort erzählt Sanji zum ersten Mal, dass er nicht aus dem East Blue stammt, sondern aus dem North Blue. Und
stimmt.
Das ist eigentlich so ein Detail, was eigentlich, was einen schon zu denken geben könnte. Weil es eigentlich so eine Sache ist, die normalerweise die Charaktere nicht so erwähnen. Aber dass Sanji es explizit erwähnt, dass es aus dem North Blue kommt, könnte nochmal wichtig sein, auf jeden Fall.
Ja.
Im Kopf merken. Ja, auf jeden Fall erzählt Nolan denen dann halt, wie der Knockup-Stream funktioniert. Und dass halt seine Vorfahren damals halt auch auf so einer Himmelsinsel oder beziehungsweise miterlebt haben, wie die Insel Jaya gezweiteilt wurde. Oder zumindest sehen wir es in einem Flashback, wie sie gezweiteilt wurde. Ich glaube, das kommt später erst in einem anderen Arc. Aber er erzählt auf jeden Fall, dass es sein Vorfahre Mao Noland hieß. Und dieser Noland hat halt miterlebt, wie diese Insel in zwei geteilt wurde durch diesen Knockup-Stream. Und die andere Hälfte ist jetzt anscheinend in der Insel gelandet. Und er gilt zumindest, sein Vorfahre Mao Nolan gilt als Lügner, aber oder als Dummschwätzer, als Märchenfigur quasi. Der wird nur noch veralbert. Er getrollt ist quasi als Märchenfigur wie bei uns Hänsel und Gretel oder sowas. Und er erzählt nun kurz davon, er reißt es an, aber die wahre Geschichte von Mao Nolan wird man halt später erfahren, noch in einem anderen Arc. Und dann gibt es noch so eine wichtige Karte, die Marum Cricket besitzt, und die deutet irgendwie auf so eine goldene Glocke im Himmel an. Und Ruffy hat halt den Wunsch, diese goldene Glocke irgendwie zu läuten. Und auch Marum Cricket, so heißt halt der Nachfahre jetzt von Marum Nolan, der möchte auch diese goldene Glocke irgendwann hören. Das ist sein Traum. Es ist halt sein Wunsch, zu wissen, ob sein Vorfahre halt gelogen hat oder ob es wirklich stimmt, dass es so eine goldene Glocke im Himmel gibt. Ja, und mit diesen Ambitionen machen sich erstmal, glaube ich, in die Stadt auf, um dort halt, sich Vorräte und sonstiges zu beschaffen. Und in dieser Stadt gibt es halt einen Piraten namens Bellamy. Und Bellamy terrorisiert, ist halt so in der Bar ansässig und macht eigentlich nur Stress und labert nur rum, dass es keine Träume mehr gibt und bla bla bla. Und dass halt die Menschen nicht an sowas Bescheuertes wie Träume glauben sollen. Und Und er legt sich auch ein bisschen mit Ruffy an. Aber Ruffy persönlich hat kein Interesse daran, sich mit denen anzulegen. Und tut denen nichts. Und der provoziert halt, der Bellamy provoziert halt nur und schüttet auch irgendwie was, irgendwas. Kann irgendwelche Tränke über sie und weiß nicht. Er macht sie halt eigentlich fertig, aber Ruffy wehrt sich nicht, weil es ihn halt nicht wert ist, sich mit dem anzulegen. Das ist halt so eine kleine Anspielung auf Shanks
Da muss ich
Background-Story.
auch sofort dran denken.
Ja, das ist halt
Also.
so eine totale Anspielung auf Shanks damals. Und auf jeden Fall irgendwie hat Marum Krieger, glaube ich, irgendwie so Gold versteckt. Oder hat irgendwas Wertvolles und Bellamy erfährt davon und macht sich dann halt auf zu Marum Krickets und verprügelt ihn irgendwie. Oder klaut ihm irgendwie halt irgendwas Wichtiges aus seinem Besitz. Und später kommen Ruffy und Co. dann wieder zurück zu Marum Krickets und erfahren das dann, was Bellamy getan hat. Und dann gehen sie halt zurück zu Bellamy in die Stadt. Und Ruffy legt sich dann wirklich mit Bellamy an, weil halt Marum Krickets jetzt als seinen Freund sieht und er dann damit halt Ruffy ans Bein gepisst hat, weil er halt Marum Krickets irgendwie verprügelt hat oder so.
Der Kampf ist dann mega geil, weil du hast halt eben diesen Bellamy, der halt ja total hochnäsig ist und halt
Genau,
eben denkt, dass er halt eben der King wie sonst was ist
ja,
und eine
und der,
mega witzige Teufelsfrucht hat.
das ist so der erste Punkt, wo man halt sieht, dass Kopfgelder absolut keine Relevanz haben,
Ja.
weil Bellamy halt damit die ganze rumposaunt, dass er einen Kopf von 55 Millionen Barry hat und Ruffy hat nur einen Kopf von 30 Millionen und das ist halt für sie anscheinend sehr lachhaft, dass
Genau.
es nur 30 Millionen sind. Aber man muss wissen, nachdem Ruffy Crocodile besiegt hat, hat er einen Kopf von 100 Millionen Barry bekommen, was Bellamy aber noch nicht weiß, was halt noch so aktuell ist. Und Zoro hat zum Beispiel auch einen Kopf von 60 Millionen dafür bekommen. Die beiden halt. Und das weiß aber Bellamy noch nicht. Und der macht sich halt so mega über Ruffy lustig und so. Und weiß nicht, sitzt ja halt nur als Witzfigur, weil er irgendwie an Träume glaubt wie jetzt One Piece. Und dann provoziert ihn halt und macht halt so ein Kämpfchen mit dem. Und er hat die Sprungfederfähigkeit. Und er jumpt quasi durch die ganze Stadt und so, die ganze Zeit. Und dann kann Sippy weiter erklären, weil er so heiß drauf ist.
Mega heiß drauf, weil ich
Erzähl
diesen
das.
Moment einfach so geil finde. Also, du hast halt dieses ganze Gestichle vorher, du hast, dass er dann halt eben diesen Freund von Ruffy halt eben fertig macht und du weißt ganz genau, wie Shanks halt eben vorher schon reagiert hat. Wir wissen das noch aus den ersten Folgen, wie dann quasi der Kollege von Shanks halt eben reagiert hat, als es wirklich dann halt gegen einen Freund dann quasi ging. Und dieser Freund dann in Gefahr war. Und du hast diesen Bellamy, der dann die ganze Zeit da rumhüpft mit seiner Sprungfeder-Dingens und dann halt eben probiert, seine Attacke möglichst stark aufzubauen und hochnäsig arrogant as fuck ist einfach. Und dann kommt wirklich dann diese eine Szene, wo Bellamy dann sich direkt auf Ruffy stürzt, dann halt eben, nachdem er seine Attacke mega lang au aufgeladen hat und man hätte quasi denken können, okay, das wird jetzt echt ein harter Angriff oder sonst irgendwas, weil es auch ein bisschen so aufgebaut wird. Und Ruffy macht wirklich einfach nur einen einzigen Schlag, ohne seine Frucht zu
Er hebt einfach
benutzen.
nur die Faust und wartet einfach darauf, dass Bellamy genau im richtigen Moment ankommt und dann,
Genau. Und ohne seine Teufelskräfte quasi zu benutzen, ohne seine Gum-Gum-Kräfte zu benutzen, haut er Bellamy einfach in genau dem richtigen Zeitpunkt von oben in den Boden rein. Und diese Szene ist so geil, weil es diese ganze Hochnäsigkeit einfach insta in die Fresse zurückdrängt quasi. Das ist, ich find's einfach Hammer. Also, das ist so geil symbolisch, dass er auch noch mit dem Gesicht in den Boden gedrückt wird. Es ist so entwürdigend für diesen so oberflächlichen und hochnäsigen Charakter. Fand ich einfach nur super, also wie sie generell aufgebaut wurde. Fand ich geil.
Genau, was man noch dazu Jetzt haben wir fast schon das vergessen, das erkläre ich gleich noch. Auf jeden Fall, ja. Nach dieser Szene sieht man halt noch so einen kleinen Steckbrief, den irgendwie einer in der Hand hält. Und da sieht man halt, dass Ruffy einen Kopfgeld von 100 Millionen hat. Und alle sind so verwundert, weil Bellamys Anhänger und so sagen so, what, der hat 100 Millionen? Und ja, die fragen nur noch, wo er denn hin will. Weil Ruffy macht den auf, Nolans Besitz wieder an sich zu nehmen und geht dann halt weg. Und Ruffy meint einfach nur, er geht nach oben. Also er bewegt sich zu Sky Island. Und ja, was noch davor auf jeden Fall kommt, bevor die ganze Bellamy-Geschichte anfängt, er trifft dort auf einen gewissen, weiß nicht, auf einen nett wirkenden oder zumindest interessant wirkenden Typen, der mir erzählt, dass die Träume der Menschen niemals sterben werden. Und ja, das ist eine sehr bizarre Szene, das ist irgendwie kurz nachdem Bellamy ihn so fertig gemacht hat und er steht halt draußen und da trifft er halt diesen mysteriösen Kerl. Und man merkt halt sofort, dass der irgendwie, der wirkt irgendwie nicht ganz so ganz koscher, der wirkt schon irgendwie nett, aber eigentlich auch so unheimlich nett, also nicht wirklich so komplett nett und komplett nett. Und ja.
Sitzt dann da so im Schneider, sitzt auf dem Boden mit so einer Flasche vor sich und so.
Genau, und isst irgendwie seinen Kuchen oder so, trinkt ein bisschen Alkohol aber und so.
Trotzdem merkt man so, okay, da ist irgendwas.
Genau. Und vor allem Ruffy und Zoro durchblicken das halt sofort. Die merken halt sofort, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Weil eigentlich, er sagt eigentlich genau das, was Ruffy auch denkt wahrscheinlich, dass nämlich die Träume der Menschen niemals sterben, wenn das von Pisa wirklich existieren würde. Aber Ruffy macht halt kein, das ist so eine starke Szene, weil Ruffy halt wirklich keine Mimik hat. Er hat wirklich einfach nur einen neutralen Blick. Weil er hat ihn so durchschaut, dass er irgendwie etwas anderes im Schild hat, als einfach nur wirklich an einen Traum zu glauben. Mhm. Und das ist einfach so eine geile Szene, weil normalerweise würde man denken, dass Ruffy jetzt so lächeln würde, was er halt sonst auch so mal tun würde. Aber genau in diesem Moment lächelt er halt nicht. Er hat einfach nur so eine starre, wirklich todesernste Miene. Und ja, geht einfach weg von dem Standplatz dort, zusammen mit Zoro. Und ja. Und er erkennt auch zufällig, dass dieser Mann auch noch nicht alleine ist. Hat irgendwie anscheinend seine Crew bei sich. Er trifft auch davor irgendwie ein anderes Mitglied von dem Typen, von dem wir ja noch sprechen werden, nämlich Black. Also Blackbeard ist der Typ, dieser unheimlich wirkende Typ. Und er hat noch so einen anderen Kollegen, nämlich Doc Q. Das ist so ein alter Sack auf dem Pferd. Und dieser alte Sack auf dem Pferd bietet Ruffy davor, glaube ich, noch irgendwie einen Apfel an. Und alle Äpfel sind irgendwie explosiv. Und Ruffy will genau diesen Apfel, der nicht explosiv ist. Und das ist anscheinend auch so irgendwie wieder Schicksal gewesen. Oder Observationshaki, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Ruffy nimmt genau den richtigen Apfel, um dann nicht zu sterben. Und ja, das hat auch so ein kleines nettes Detail. Und ja, wie gesagt, Ruffy und Zoro merken halt, dass der nicht allein ist und der war halt auch eine Crew von irgendwie 4-5 Leuten um sich herum gescharrt. Und ja, er wollte anscheinend Ruffy auf dieser Insel testen, wie er so drauf ist.
Die eine Szene gerade hatte ein bisschen was von den Indiana Jones 3 mit den Kelchen. Erinnerst du dich noch?
Nein.
Ne? Da gibt es einmal so eine Szene, wo halt Indiana Jones am Ende halt mit so einem bösen Nazi-Offizier halt eben dann so Kelch ausprobiert. Und der will natürlich dann den prunkvollsten nehmen halt, weil ist halt der würdigste für Paulus oder für Jesus oder sowas. Und Indiana Jones will dann natürlich den beschissensten, kleinsten, dreckigsten.
Mhm. Ja. Okay, keine Ahnung.
Hat was davon quasi.
Ja, gut.
Natürlich eine Anspielung von Oda.
Natürlich. Ja, gut. Ja, zwischen diesen ganzen Arcs ist aber noch eine andere Nebengeschichte, nämlich vor Jaya, glaube ich, ist noch ein kleiner Worldbuilding-Arc gewesen, nämlich dass Doflamingo und Bartholomeus Bär zum Marinehauptquartier geladen werden, weil die wissen, dass der Crocodile besiegt wurde. Und wie bereits bekannt, gibt es ja 7 Samurai. Und es müssen immer 7 Samurai sein. Das heißt, wenn einer besiegt wird, dann müssen neue Nachfolger kommen.
Ja.
Und die sind quasi ins Hauptquartier geladen worden, um rauszubestimmen, wer jetzt der Nächste sein könnte. Und dort tritt auch ein Mitglied von Blackbeards Piratenbande an und fragt, warum es nicht Blackbeard sein könnte, der Nachfolger von Sir Crocodile wird. Aber wie sich herausstellt, hat Blackbeard überhaupt gar kein Kopfgeld irgendwie. Also sein Kopfgeld liegt bei 0 Barry. Und wir wissen halt nur, dass Ace, der Bruder von Ruffy, auf der Suche nach Blackbeard ist. Das erfahren wir davor noch irgendwie im anderen Arc. Genau. Also muss mit diesem Blackbeard irgendwas nicht ganz koscher sein. Und das erfahren wir halt im Verlauf der Story immer. Das ist so eine Nebenhandlung, die halt immer wichtiger wird, je länger sie geht. Ja. Auf jeden Fall, das war so die erste richtige Begegnung mit Blackbeard. Und ja, danach, wie gesagt, ist Ruffy wieder zurück zu Nolan, hat ihm seinen Besitz irgendwie wieder gegeben. Und danach fährt er quasi los mit der Flying Lamb und seiner Crew. Ja, und es gelingt ihnen auch quasi, diesen Knockout-Stream irgendwie hochzufliegen mit so einem, mit einer Konstruktion von der Flying Lamp, die dann wirklich so kleine Flügelchen bekommen, also vollkommen bescheuert aussieht. Und damit gelingt es ihnen tatsächlich, den Knockout-Stream hochzufahren und ja, auf die Himmelsinsel zu gelangen. Oder zumindest vor die Himmelsinsel zu kommen.
Und das sehen wir dann im nächsten Teil dann nochmal.
Genau, und Blackbeard, erläutern. Man sieht halt nur noch Blackbeard, wie er quasi auf seinem kleinen billigen Floß, was ich auch so geil finde, der einfach so ein scheiß billiges Floß mit seinen 5 Mitgliedern. Und er sieht halt nur noch, wie Ruffy und Co. halt einen Knockout-Stream hochfahren. Also man weiß quasi, dass er auf der Jagd nach Ruffy war, aber er ist nicht geschafft, ihn dann noch zu kriegen. Ja. Sehr und damit endet quasi der Jaya-Arc. Ja.
Für mich wieder so ein Ding, was wir auch am Anfang gesagt hatten, zu den anderen Arcs, die immer so mittendrin sind. War es jetzt Log Town oder ja, wo war es denn noch? Nee, Log Town halt eben bisher. Also nach diesen riesigen Arcs, wie halt eben Arlong Park oder Alabasta, hat man halt immer diese ja, wichtigen Arcs quasi. Diese kleinen Dinger, die aber die Gesamtstory wesentlich weiter vorantreiben und immer wieder dann diese neuen Fragen aufwerfen. Genauso wie in diesem Jaya-Arc halt eben, ne?
Genau.
Dass man halt die wichtigen Charaktere hier immer so nebenbei, dass zum Beispiel die 7 Samurai nochmal genauer erläutert werden, wie das
genau, dass dann noch, dass geht. Dann zwei neue Charaktere quasi eingeführt werden, nämlich
genau.
Don Quixote Do Flamingo wird da eingeführt, nicht De Flamingo, wie es in der deutschen Version heißt, vergiss es, es ist Do Flamingo. Das hat schon alles seine Sinnigkeit.
Ja.
Er heißt Doflamingo und halt Bartholomew's Bär. Das sind halt zwei Samurai der Meere von den 7.
Genau. Also ja. Einfach saustarke Kämpfe auch einfach.
Genau. Und ja. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, nachdem Bellamy besiegt wurde, gibt es noch eine kleine Post-Credit-Szene quasi. Nämlich Doflamingo kommt dann auch in Jaya an und was sind denn da umgehauen?
Achso, nee, sorry, ich wollte einfach nur meine Brille richten.
Achso, ja. Auf jeden Fall kommt Doflamingo in Jaya an und in dieser Szene, ja, hat er. Ich glaube, Bellamy untersteht ihm quasi in seiner Piratenbande. Er folgt quasi Doflamingo irgendwie, das ist sein Idol so oder so. Und ja, aber Doflamingo glaubt halt, dass Bellamy zu schwach ist. Und er lässt, mit Hilfe seiner anscheinend magischen Kräfte, lässt er Bellamy durch seinen Handlanger töten. Also er zwingt quasi einen von Bellamys Leuten, Bellamy zu töten.
Ja.
Und ja, man sieht nicht genau, dass er stirbt, aber er ist auf jeden Fall getroffen worden von einem Schwert eines Kameraden von ihm.
Und man sieht auch nicht, wie Doflamingo das macht. Das weiß man eigentlich mega lang nicht.
Genau, man sieht nur, dass er irgendwie seine Finger so komisch verkrümmt oder so.
Und dann lacht halt eben.
Ja, und er sagt halt, dass eine neue Ära beginnen genau. wird. Was auch immer das bedeuten soll.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Foreshadowing für später.
Ja. Naja. Goda der Woche?
Ja, dann gibt es halt noch die Aussage Goda des Arcs, dass Bellamy halt von drei Dingen labert, die nicht existieren würden. Das ist einmal die goldene Stadt im Himmel, das ist auch noch so wichtig, es gibt nicht nur die goldene Glocke, es gibt auch eine goldene Stadt dazu. Dann gibt es halt goldene Stadt, die Smaragdstadt und der Schatz One Piece. Diese drei Dinge werden einfach vollkommen Quatsch, das ist einfach nur erlogene Träume, also
ja.
halt nur irgendwelche Träumereien von irgendwelchen Spinnern.
Ja. Sagt der hochnäsige Bellamy.
Genau, und rate mal, welche von den drei Dingen wir schon mal verbuchen können, dass es sie wirklich gibt. Also, wir werden später die Goldene Stadt sehen, oder zumindest Überreste von ihr, und wir werden halt auch irgendwann das One Piece sehen. Zumindest wenn wir, auf Stand des deutschen Animes wissen halt die Leute, dass es das One Piece wirklich gibt. Es muss irgendwas sein, auf jeden Fall. Und diese Smaragdstadt. Was hat es mit dieser Smaragdstadt auf sich? Bisher oder ist nur einmal hoch irgendwie hingeschrieben, aber die wurde noch nicht so wirklich irgendwie in die Story eingebunden, diese Smaragdstadt,
dass
es sie gibt. Das heißt, sie muss irgendwo existieren, aber man weiß halt noch nicht wo.
Ja, ist vor allen Dingen für die ganzen Theoretiker natürlich gefundenes Fressen.
Ja, genau, ne? Also, was da passieren wird.
Also so eine Smaragdstadt mit einzubinden, das ist echt schon auf
jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird.
Mein Goda des Arcs ist auf jeden Fall Blackbeard. Also, dass Blackbeard nochmal eingeführt wird und man halt eben, auf Drum hat man ja von ihm gehört, jetzt dann halt auch die Person dazu hat. Und wie du es halt eben richtig schon und sehr gut halt eben wiedergegeben hast, dass er eigentlich genau das sagt, was Ruffy gern hören möchte und eigentlich auch Ruffys Vorstellung ist von Menschheit und von Träumen in der Menschheit. Und Ruffy das aber überhaupt nicht passt, wie er es sagt oder ja genau, wie er es einfach sagt und was für eine Person
das quasi ist. Dass er seine Art durchschaut einfach.
Genau, direkt halt. Ne?
Ja, und, du mit deiner Menschenkenntnis.
Ja, ist es halt eben auch einfach.
Ja.
Und wenn halt eben dann auch am Ende sieht, also quasi kann man da schon ein bisschen erahnen, dass er weiß, okay, so der kann so schlimme Dinge machen, wie halt eben dann hinterher in Marineford halt eben passiert ist. Ne? Und was für ein durchtriebener Typ das eigentlich ist, dieser Blackbeard einfach, ne? Und es ist auch mega interessant, dass er hinter der Strohbande hinterher war halt einfach. Fand ich auch nochmal mega interessant. Also Blackbeard war für mich auf jeden Fall so mega gut schon mal geforeshadowed und ja, es wird halt, also es passt halt perfekt zu dem Blackbeard, den wir am Ende quasi noch mitbekommen oder halt eben im späteren Verlauf noch mitbekommen. Einfach super gemacht, meiner Meinung nach. Deswegen mein Goda der Woche einfach. Haben wir
Ja.
noch was vergessen?
Von meiner Seite aus nicht. Das war eigentlich ein relativ kurzer Hack, aber dafür hat er sehr viele Informationen geboten. Also,
Ja, finde ich auch schon relativ lang.
ja, gut, ich habe auch viele Punkte angerissen, die halt eher Theoretiker, bla bla
Was sehr
ist.
gut ist, dafür machen wir das ja.
Ja, das ist halt das Geile. Man kann eigentlich in jedem Markt irgendwas sehen, weil irgendwann könnte es wieder aufgegriffen werden, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen aber in den Arcs, in diesen kleineren Arcs, nach den großen Arcs, finde ich immer. Also. Das werden wir auch später noch sehen. Das ist immer diese kleinen Dinger direkt nach den großen. Also man schleift sich so durch und manchmal hat man halt auch ein bisschen längere Folgen und so weiter und so fort in diesen größeren Arcs. Aber dann kommt so ein richtig knackige Bam, 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 Bam hintereinander.
Ja.
Und das ist immer so eine kleine Belohnung dann quasi. Finde ich ganz gut.
Ja, übrigens, während dieser Skypiea-Saga gibt es noch einen kleinen Nebenside-Story, nämlich von Corby und Helmeppo. Die können wir eigentlich jetzt noch kurz besprechen,
Sollen
falls
wir
du
das noch
willst.
kurz besprechen?
Ja, machen wir Jaya und Corby und Helmeppo.
Okay.
Die ist halt mittendrin irgendwie so, das ist halt eine Nebengeschichte, die halt nur auf der Coverseite drauf ist.
Ah, okay.
Und ja, Corby wollte ja Marineoffizier werden irgendwie. Und Helmeppo, nachdem sein Vater abgesetzt wurde, wurde halt verjagt quasi. Er muss halt auch jetzt in Marine beitreten quasi. Und ja, man sieht halt nur noch, wie Helmeppo quasi seinen Vater zum Gefängnis überführt und sein Vater versucht nochmal zu fliehen. Aber er wird dann erstmal von Helmeppo versucht, ihn zu stoppen, aber dann kommt halt Garp, der Vizeadmiral Garp, von dem wir noch nicht so viel gesehen haben.
Ist er das erste Mal dann da,
Genau,
oder?
genau.
Ach, krass. Oh, Entschuldigung.
Kommt halt das erste Mal vor und Garp hält dann einfach morgen locker easy auf, glaube ich, soweit ich weiß. Und ja. Und dann sieht man halt, dass Helmeppo mit Corby so eine kleine Freundschaft schließt. Auch mehr weniger gegen seinen Willen, weil er halt keinen Bock auf diese ganze Marinescheiße hat. Weil halt ein hochnäsiges Girl gewesen ist. Ja, und Corby und Helmeppo fangen halt also langsam an, eine Freundschaft zu entwickeln. Und die trainieren dann unter Vizeadmiral Garp, wie es ist, Marineoffizier zu werden oder so, bla bla bla. Und ja, das ist halt so das Ende der Geschichte. Die werden halt stärkere Kämpfer auf jeden Fall. Die trainieren richtig.
Also sie sind ja körperlich total unterlegen, aber Garp macht quasi
Richtige Männer aus denen
genau
so.
und nimmt sich ihrer an und gibt ihnen dann
Genau.
quasi dann die Möglichkeit. Ja, die werden halt eben rausgeschmissen worden, wahrscheinlich
Ja.
von irgendwelchen anderen Offizieren. Aber Garp sieht halt eben das Potenzial in den beiden. Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal mega wichtig. Garp haben wir ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen. In
Ja.
Bezug zu Monkey D. Ruffy. Ja,
Genau, haben wir
genau.
schon
Und
gesagt.
hast du noch irgendwas?
Ich habe nichts mehr.
Okay, gut. Ja, habe ich auch nichts mehr. Das war jetzt Jaya. Ja, alles drumherum mit Blackbeard, mit Bellamy, mit sieben Samurai-Dingern noch mit dazu, mit Helmeppo und Corby. Ja, ist ganz gut. Jetzt können wir uns quasi perfekt auf Skype hier vorbereiten. Denn die Strohhutbande streamt sich jetzt diesen Knock-Up-Stream hinaus. Wir knocken uns jetzt auch raus aus diesem Podcast und sagen dann bis zum nächsten Mal bei unserem Log-Podcast. Ich war Sippi.
Ich war Busch.
Tschüss.
Tschüss.